Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Bevor ich loslege, möchte ich einfach nochmal sagen, wie sehr mich das erfrischt. Das liegt mir auf dem Herzen. Ich finde es so genial, wenn Leute erzählen, was sie mit Jesus erleben. Für meinen Glauben hilft es extrem, wenn ich höre, dass andere den gleichen Struggle durchmachen, Tag für Tag, und dass andere auch Gott erleben. Dann erlebe ich ihn auch. Bevor wir ins Thema starten, möchte ich dir eine kleine Alltagssituation erzählen. Ich bin ja Student in Adelshofen und im Sommer war es dann immer so, dass ich mittags in Seelenruhe in meinem Zimmer saß, am PC in Bücher vertieft und Ausarbeitung geschrieben habe, wie jeder Musterstudent. Und dann war es manchmal so, dass in dieser Ruhe und Vertieftheit auf einmal jemand die Tür aufreißt, ein kleiner blonder Kopf schaut rein, schaut nach links, schaut nach rechts, sieht mich und hüpft rein. Es ist der kleine Nikolai, 4 Jahre, der Sohn von meinem Freund. Und er hüpft rein und freut sich, dass ich da bin, dass er endlich jemanden hat, mit dem er Zeit verbringen kann. Endlich hat er jemanden gefunden, der nichts zu tun hat scheinbar und mit dem er spielen kann. Und er hüpft auf mein Bett und er ist fröhlich. Und ich sage dann, okay, ja, du kannst gern hier auch spielen, ich muss jetzt weiter studieren. Und dann beschäftigt er sich. Er nimmt zuerst meine Kaugummidose, nimmt alle Kaugummis raus, schlotzt, genau, ich versuche Schwäbisch zu lernen, schlotzt jeden einzeln an und verteilt die dann auf dem Boden und spielt damit Rennauto. Danach kommt er auf die Idee, hey, ich könnte doch im obersten Regalfach den Fußball holen. Also klettert er das Regal hoch und holt den Fußball und er ist einfach fröhlich. Und er sagt, komm, wir können doch den Ball hin und her werfen. Und ich habe mittlerweile eingesehen, dass es nichts mehr wird mit dem Studieren heute und wir werfen den Ball zu. Und wir stehen echt 2 Meter auseinander und werfen einfach nur den Ball hin und her. Und ich frage mich, was das soll, aber er freut sich, er ist fröhlich, er ist der glücklichste Mensch der Welt. Und so geht es dann weiter. Als nächstes kommt er auf die Idee, ich sage dann, komm, du musst jetzt auch echt weitergehen, du hast noch viel zu tun und ich ja auch. Und er sagt, nein, wir gehen jetzt in den Garten und füttern die Fische. Wir haben in Adelshofen so einen Teich, da habe ich Keufische reingesetzt und er will die immer füttern. Und ich weiß genau, wenn er alleine hingeht, dann schmeißt er den ganzen Futtereimer einfach rein. Also gehe ich mit und wir füttern die Fische. Und auch hier das gleiche Phänomen. Ich stehe daneben, bin gelangweilt, ein Korn nach dem anderen und er freut sich einfach. Wow, zack, und das Korn und der Fisch frisst's. Und so geht es weiter. Als nächstes kommt er auf die Idee, wir könnten doch so einen Fisch fangen. Und ich völlig entgeistert, ja klar, aber wir haben ja leider keinen Kescher. Doch. Und er findet im Gebüsch einen Kescher, so einen Kescher mit so einem Netz und damit will er jetzt diesen Keufisch fangen. Und er stellt sich an dem Rand vom Teich und zwar genau an die Stelle, wo noch nie ein Fisch war, weil das Wasser so tief ist und er tut sein Netz rein und wartet einfach und ist voller Erwartungen und freut sich die ganze Zeit, dass jetzt gleich ein Fisch in sein Netz und immer wieder nimmt er den Kescher raus, ah, schade. Und ich sage dann, ja, das liegt vielleicht daran, dass die Fische genau auf der anderen Seite vom Teich sind. Nein, er freut sich. Und ich könnte jetzt noch Stunden weiter erzählen, aber das führt ja auch zu nichts. Auf jeden Fall sitze ich dann abends irgendwann nach dem langen Tag in meinem Zimmer und frage mich 2 Sachen. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wie bekommt man diese klebrigen Kaugummis vom Boden? Und die zweite Frage, die ich mir stelle, warum ist der Junge die ganze Zeit so fröhlich? Warum? Der ist die ganze Zeit happy, scheinbar entmutigt den nix. Und warum ist es bei mir eigentlich so anders? Und ich habe dir mal eine, warum bin ich so fröhlich, das ist die Frage, um die es heute gehen soll. Ich habe dir mal eine Statistik mitgebracht, wie oft man sich denn freut. Und du siehst schon, bei einem kleinen Kind, bei einem Baby, ist es so, das freut sich ungefähr 400 Mal am Tag, lacht 400 Mal am Tag. Bei einem Erwachsenen, da sind die Tendenzen unterschiedlich. Manche sagen, es sind so im Schnitt 12 Mal, manche sagen 15 Mal. Ich weiß es nicht genau, was ich weiß, dass bei einem Toten da, der freut sich 0 Mal. Das kann ich beweisen. Das habe ich selber geprüft. Und ich fand es irgendwie erschreckend. Mich hat es nachdenklich gemacht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch so einer bist, der alle Zeit fröhlich ist, der sagt, nee, die kleinen Kinder, die können einpacken, weg damit. Ich freue mich 401 Mal am Tag. Ja, so ist es nämlich. Oder ob es bei dir ist, so ist, dass du sagst, ja, geht auch eher die Tendenz von einem Erwachsenen. So oft freue ich mich auch irgendwie, auch nicht. Irgendwie habe ich in meinem Leben diese Lebensfreude, die so ein kleines Kind hat, diese Begeisterung, diese Freude von innen, die habe ich auch ein bisschen verloren. Und ich finde die Tendenz ziemlich krass, wenn du dir das anschaust. Also wir als Erwachsene, dass wir schon so nah an der Null dran sind. Und deswegen möchte ich heute mit dir die Frage angehen, warum bin ich so fröhlich? Vielleicht ist diese Tendenz ja auch einer der Gründe, warum Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Und ich habe mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass wir uns als Erwachsene nicht mehr freuen können. Haben wir keinen Grund zur Freude? Geht es uns so schlecht? Hat uns die Realität so eingeholt? Und deshalb die Frage, warum bin ich so fröhlich? Die Frage bezieht sich übrigens nicht auf mich. Ich will dir nicht sagen, warum ich heute hier so fröhlich bin, Gründe nennen, sondern ich möchte mit dir die Frage beantworten, die du selber beantworten kannst. Ich möchte dir drei Dinge zeigen, wie du zurückfinden kannst zu dieser Lebensfreude, zu dieser scheinbar kindlichen Freude. Und bevor wir starten, möchte ich noch beten. Ja, Jesus, du siehst, wie wir alle heute zu dir kommen, wie es uns geht, ob wir fröhlich sind oder nicht, ob uns Dinge belasten. Wir wollen jetzt alles beiseite legen und uns voll auf dich konzentrieren, Jesus. Und wir wollen darauf vertrauen, dass du heute uns ansprichst. Bitte begegne uns jetzt in deinem Wort. Amen. Also, warum bin ich so fröhlich? Ich möchte mit dir drei Prinzipien anschauen, die dir dabei helfen können, im Alltag fröhlicher zu sein. Und das erste Prinzip ist, ich bin dankbar. Als Deutsche fällt uns das ja irgendwie schwer, dankbar zu sein. Uns geht es ja so schlecht, bei uns ist das Wasserglas immer halb leer und nie halb voll. Das ist also wirklich eine absolute Frechheit. Wir sind das ärmste Volk der Welt und Dankbarkeit ist oft was wir mit dem Satz verbinden, den die Mutter früher gesagt hat. Wie sagt man? Ja, wenn die Nachbarin dir irgendeinen ekelhaften, trockenen Keks geschenkt hat, kommt die Mama so, wie sagt man? Danke. Das ist oft das, was ich mit Dankbarkeit verbinde, dieses, ja, man macht's halt, weil es dazugehört. Dankbarkeit ist ein Brauchtum, aber mehr stellt das Ganze auch nicht an. Und trotzdem ist es interessanterweise so, dass Dankbarkeit kein Gefühlszustand ist, sondern Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Dankbarkeit ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Liebe ist übrigens auch kein Gefühl. Verliebt sein ist ein Gefühl, aber Liebe ist eine Entscheidung. Und so ist es auch mit der Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine Entscheidung, die ich Tag für Tag treffen kann. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18 steht, dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht. Also Gott sagt, wir sollen dankbar sein, ob es uns gut geht oder schlecht, weil er genau weiß, dass das etwas ist, das unser Herz glücklich macht. Es gibt ein Zitat, das sagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind es, die glücklich sind. Also Dankbarkeit ist eine Einstellung, eine Entscheidung, immer auf das zu schauen, was gut ist in meinem Leben, nicht auf das Schlechte. Das Schlechte sagen uns die Leute eh, aber wir schauen auf das Positive. Und ich mache dir mal ein paar Beispiele, wie diese Entscheidung konkret in deinem Leben aussehen kann. Zum Beispiel kannst du sagen, hey Jesus, ich bin dankbar, dass ich so viele Steuern zahlen muss, weil das bedeutet, dass ich einen Beruf habe. Ich bin dankbar, dass meine Hose so eng sitzt, weil das bedeutet, dass ich mehr als genug zu essen habe. Ich bin dankbar, dass die Person hinter mir so schief singt, weil das bedeutet, dass ich offensichtlich gut hören kann. Ich bin dankbar, dass ich den Boden wischen muss und dass ich saugen muss, dass ich den Haushalt machen muss, weil das bedeutet, dass ich mir eine eigene Wohnung leisten kann. Ich bin dankbar für den Lärm draußen auf den Straßen, für den Protest, weil das bedeutet, dass ich in einem Land lebe, in dem Meinungsfreiheit herrscht. Ich bin dankbar, dass ich im Parkhaus den letzten, kleinsten Parkplatz gefunden habe, weil das bedeutet, dass ich mir ein eigenes Auto leisten kann. Ich bin dankbar für die viele Wäsche, die ich machen muss, Tag ein, Tag aus, weil das bedeutet, dass ich mehr als genug habe, um mich anzuziehen. Ich bin dankbar für den Wecker, der mich morgens nervt, weil das bedeutet, dass du mir einen neuen Tag schenkst, Gott. In Prediger 6, Vers 9 steht, sei zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht ständig nach mehr, denn das ist vergebliche Mühe, so als wolltest du den Wind einfangen. Also ich bin fröhlich, weil ich dankbar bin, weil ich zufrieden bin mit dem, was ich habe. Und ich weiß nicht, wie dir das so damit mit Dankbarkeit im Alltag geht, aber ich finde es gar nicht mal so leicht. Gerade wenn man ein Umfeld hat, das eher immer runterdrückt, das negativ ist, wo immer das Negative gesagt wird. Gerade die Schwaben sagen, glaube ich, immer, ja, nicht gemotzt ist gelobt genug oder so irgendwie was. Gerade wenn man in einem beruflichen Umfeld ist, wo immer nur Kritik kommt, da noch dankbar zu sein, Das finde ich enorm schwer. Und eine Sache, die mir praktisch dabei hilft, dankbar zu sein, ist ein Dankbarkeitsjournal. Das hat mir mal ein erfolgreicher Unternehmer gesagt, ich soll das mal machen und seitdem mache ich es auch. Davor haben es mir 1000 Leute gesagt und ich habe es nie gemacht. Und er hat gesagt, komm, schreib dir jeden Tag fünf Dinge auf, für die du dankbar bist. Und seitdem mache ich das, ich nehme mir jeden Abend mein Heft, schreibe 5 Dinge auf, für die ich am Tag dankbar bin. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und manchmal ist es so, dass es mir super einfach fällt, 5 Dinge aufzuschreiben, aber manchmal auch richtig schwer. Und trotzdem merke ich, dass es was mit mir macht. Währendher bete ich immer und danke Gott gleichzeitig für die Dinge. Und ich merke, dass sich meine Einstellung ändert. Wenn ich dann abends das mache, bevor ich ins Bett gehe, bin ich immer mit einem glücklichen, dankbaren Herz und kann schnell einschlafen. Und auch wenn ich dann schlechte Tage habe, wo es Tage gibt, wo man merkt, okay, eigentlich gibt es nicht so viel, wofür ich danken kann. Wenn ich in Zeiten komme, wo ich im Glauben auch Zweifel habe, dann blättere ich immer ein paar Seiten zurück, lese mir Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat durch und sehe wieder erneut, was Gott in meinem Leben schon gemacht hat. Ich erinnere mich zurück und oft ist es so, dass diese Sorgen, die ich mir mache, diese Ängste, dann relativ schnell verschwinden, weil ich wieder weiß, wie groß Gott in meinem Leben schon gehandelt hat und dass auch das, was mich jetzt beschäftigt, für ihn nicht unmöglich ist. Also, ich bin fröhlich, weil ich dankbar bin. Wir schauen uns das nächste Prinzip an. Warum bin ich so fröhlich? Weil ich hoffnungsvoll bin. Ich bin hoffnungsvoll. Vor kurzem habe ich von einem Experiment mitbekommen, das ich so spannend wie auch grausam fand. Und zwar haben da Forscher in den 60er Jahren, da durfte man ja alles, die haben da Ratten genommen, 12 Stück, und in Wassergläser getan, immer einzeln. Und dann haben sie die beobachtet. Und es war so, dass die Ratten dann um ihr Leben geschwommen sind und nach über kurz oder lang ertrunken sind. Die erste schon nach 2 Minuten von diesen 12 Ratten, die letzte nach 15 Minuten. Dann hat man das Experiment wiederholt, man hat 12 neue Ratten genommen und wieder in Gefäße getan. Diesmal hat man aber den Unterschied gemacht, dass als sie kurz vorm Ertrinken waren, hat man sie rausgeholt. Man hat sie an Land gesetzt und danach wieder ins Wasser geworfen. Was jetzt passiert ist, fand ich so interessant. Die Ratten sind dann nicht nur 2 Minuten oder 15 Minuten weiter geschwommen, sondern teilweise bis zu 60 Stunden lang am Stück durchgeschwommen. Warum? Weil sie gedacht haben, vielleicht holt mich jemand nochmal raus. Vielleicht schnappt mich jemand wieder und holt mich raus. Das alles nur, weil sie eine Hoffnung in ihrem Leben gesehen haben. Weil sie dachten, jemand holt sie raus. Und ich will dich jetzt nicht mit irgendwelchen schwimmenden Ratten vergleichen. Ja? Aber vielleicht ist es in deinem Leben auch so. Vielleicht könnte es sein, ich stelle dir die Frage, kann es sein, dass in deinem Leben es dir auch um einiges leichter fallen würde, durchzuhalten, durchzupowern, wenn du deinen Blick auf die Hoffnung legen würdest und nicht auf die Sorgen. Wenn du auf die Hoffnung schauen würdest und nicht auf das Wasser, in dem du gerade schwimmst, den Alltag, der dich runterdrückt. Könnte das sein? Und das Coole ist ja, wir haben ja eine wirkliche Hoffnung, im Gegensatz zu diesen Ratten. Wir haben eine lebendige Hoffnung und das ist nicht nur so eine Hoffnung nach dem Motto, ja, hoffentlich gewinnt mein Team heute im Super Bowl, ja, die Kansas City Chiefs für alle Football-Fans, hoffentlich regnet es morgen nicht oder hoffentlich werde ich heute auf dem Weg zur Kirche nicht geblitzt in Riechen oder jetzt wurde ich geblitzt, hoffentlich kommt das Blitzerfoto nicht an. So eine Hoffnung ist es nicht so eine, mal sehen, egal Hoffnung, sondern wir haben eine lebendige Hoffnung, weil wir einen lebendigen Gott haben. Wir haben eine feste Zusage, nicht nur so eine Mal-Schauen-Zusage, wir haben eine feste Zusage vom lebendigen Gott. Und diese Zusage, die kann ich nicht oft genug sagen, die kannst du auch nicht oft genug hören. Diese Zusage steht in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott lässt dich nicht schwimmen wie so eine Laborratte. Gott möchte nicht, dass du ertrinkst, auch wenn es sich manchmal in deinem Alltag vielleicht so anfühlt. Wenn du nur das Wasser außenrum siehst, Gott möchte nicht, dass du ertrinkst, sondern er spricht dir zu, dass wenn du an ihn glaubst, dass du dann das ewige Leben hast und nicht verloren gehst. Und meine Freunde finden das immer ganz amüsant und machen sich da auch manchmal drüber lustig. Die sagen, ja, das ewige Leben, das kann ich ja auch noch eintauschen, wenn ich kurz vorm Tod stehe mit 70. Dann mache ich den Deal mit Gott und komme in den Himmel. Das ewige Leben beginnt ja erst nach dem Tod, also lasse ich es hier nochmal richtig krachen. Ich sage dann immer, dann hast du das ewige Leben nicht verstanden. Das ewige Leben ist nicht nur das Leben nach dem Tod, sondern das ewige Leben beginnt hier und jetzt mit dem Moment, wo du sagst, ich glaube an Gott. Hier in dem Vers steht es doch, der an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Der hat das ewige Leben. Das ewige Leben ist das Leben, das hier und jetzt beginnt mit dem Moment, wo du sagst, hey, ich treffe eine Entscheidung für Gott. Ich bin jetzt nicht mehr selber der Chef in meinem Leben, sondern Gott ist ab jetzt mein Herr. Ich vertraue darauf, dass er einen besseren Plan für mein Leben hat als ich selber. Mit diesem Moment beginnt das ewige Leben. Mit dieser Entscheidung. Mit diesem Moment kommt der Heilige Geist in dein Leben und du hast eine lebendige Hoffnung, die dich trägt, die dich durch den Alltag trägt. Der Heilige Geist als Beistand. Das fängt nicht erst nach dem Tod an, sondern das begleitet dich den ganzen Tag. Dieses ewige Leben ist ein Leben, in dem wir jetzt schon leben können. Und ich finde, das ist auch eine lebendige Hoffnung. Und das Wort Hoffen im Deutschen ist übrigens von dem Wort Hüpfen hergeleitet. Ja? Stell dir mal so ein Kind vor, das rumhüpft, weil es sich freut. Es hüpft um den Tannenbaum, weil es unter dem Tannenbaum schon die Geschenke sieht. So kannst du dir das Wort Hoffnung vorstellen. Oder wie ein kleines Mädchen, das im Zimmer auf und ab hüpft, weil es durchs Fenster gesehen hat, dass der Vater gerade in die Einfahrt von der Arbeit gefahren ist und es freut sich, dass er wieder kommt. Oder wie der Nikolai bei mir auf dem Bett hüpft und alles durcheinander macht, weil er sich freut, dass er endlich jemand zum Spielen gefunden hat. So ist das Wort Hoffen zu verstehen. Das Wort Hoffen, diese Hoffnung ist für uns eine Freude, weil wir eine Beziehung zu Gott haben können, weil es möglich ist. Weil weißt du, eine Sache ist mir klar geworden. Als Mensch bist du für die Beziehung zu Gott geschaffen, wie so ein Keufisch fürs Wasser geschaffen ist. Ich beobachte dieses Naturphänomen immer wieder, dass ein Keufisch versucht, aus dem Wasser rauszuhüpfen an Land und auf einmal fängt er an zu zappeln und zu hüpfen und jemand, der vorbeikommt und keine Ahnung von Fischen hat, noch nie einen Fisch gesehen hat, der könnte jetzt meinen, wow, der ist ja quicklebendig, dem geht's ja super gut. Der ist ja viel agiler als die anderen, die nur faul im Wasser schwimmen. Aber in Wirklichkeit stirbt der Fisch gerade. Er kämpft um sein Leben. Und genauso ist es auch mit Menschen, die nicht in der Beziehung zu Gott leben. Sie leben nicht in diesem Wasser und innerlich sterben sie. Oft ist es so, dass ich merke, dass Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, in meinem Umfeld, denen geht es super gut. Nach außen scheinen die glücklich, sie haben Firmen, die gut laufen, sie verdienen Geld, sie können sich alles leisten, auch keine Krankheit und mir geht es so schlecht. Aber innerlich sterben diese Menschen, weil sie nicht in der Beziehung zu Gott leben. Und mir ging es auch lange Zeit so, dass ich, als ich von Jesus noch nichts wissen wollte, vor 5 Jahren war das noch so, da war es bei mir auch so, dass ich nach außen immer fröhlich war. Nach außen wirkte ich entspannt, glücklich, ich hatte viele Freunde, mir ging es gut, aber innerlich war alles leer, war nichts. Ich habe mich angefühlt wie jemand, der stirbt. Und ich habe damals vor 5 Jahren dann die Entscheidung getroffen, hey, ich mache den mutigen Schritt, ich fasse all meinen Mut zusammen und ich sage, okay Gott, ich treffe eine Entscheidung für dich. Ab jetzt bist du der Chef in meinem Leben und ich kann dir eins sagen, ich habe es seit diesen 5 Jahren nie bereut, an keinem einzigen Tag. Es war nicht alles immer happy, clappy, Sonnenschein, so Wohlstandsevangelium-mäßig. Nein, es war auch schwierig, aber ich habe es nie bereut, weil ich diese Hoffnung immer spüre. Und du kannst mich jetzt gern intolerant oder rechthaberisch nennen, aber ich glaube, dass wir wahre Freude, die von innen kommt, wahre Fröhlichkeit, nur dann empfinden können, wenn wir mit Gott im Reinen sind. Du kannst nach Stuttgart fahren und Seminare für 150 Euro die Stunde buchen, wo jemand dir, so ein vernarrter Schamane mit Tellern in den Ohren, dir sagt, du bist aus Gold, der Weg ist, bist du und dir zuspricht, dass du glücklich werden kannst von dir selber, aber das ist nur Fassade. Ich glaube, tief im Inneren kannst du nur Freude finden, wenn du mit Gott im Reinen bist. Also wenn du heute merkst, hey, ich möchte auch mit Gott im Reinen sein, dann triff eine Entscheidung, schieb's nicht auf die lange Bank, sondern ergreif heute das ewige Leben. Mach einen Start mit Jesus. Und ich kann dir versprechen, aus 5 Jahren meiner Lebenserfahrung und aus über 2000 Jahren Kirchengeschichte, dass es eine Entscheidung ist, die sich lohnt, weil du eine lebendige Hoffnung hast. Ich bin fröhlich, weil ich hoffnungsvoll bin, weil ich in der Beziehung zu Gott lebe. Das dritte Prinzip, warum bin ich so fröhlich? Weil ich ermutigend bin. Achtung, ich habe hier nicht geschrieben, weil ich ermutigt werde. Ja, wir wollen nicht konsumieren, sondern weil ich ermutigend bin. Ich möchte dazu eine Bibelstelle vorlesen, wo Paulus beschreibt, wie er selber mal in so einer Situation war, wo nicht alles so ganz gut lief bei ihm. In 2. Korinther 7, Vers 5 bis 6 lesen wir, denn als wir nach Makedonien kamen, fanden wir keine Ruhe, sondern allenthalben waren wir bedrängt. Von außen Streit, von innen Furcht. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete auch uns durch die Ankunft des, und jetzt erwartet man natürlich ein Feuerwerk, ja, ist es der Heilige Geist, ist es ein Engel, ist es Titus? Moment mal. Was? Das kann doch nicht sein. Durch wen wurde Paulus hier getröstet? Durch Titus. Ja. Dann frage ich mich natürlich, kann Gott das nicht anders? Kann er nicht einen Engel schicken? Kann er nicht Riesenfeuerwerk und Wunder und so weiter machen? Er könnte es, aber er macht es nicht. Er benutzt uns Menschen, er benutzt mich und dich dazu, um andere Menschen zu ermutigen. Das ist die Art, wie Gott ermutigen möchte. In 1. Thessalonicher 5, Vers 11 lesen wir, so ermutigt und tröstet einander, wie ihr es auch bisher getan habt. Gott, es ist sehr wichtig, dass wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen. Warum? Wenn ich mir überlege, wie ich im Glauben vorangekommen bin, wie ich selber im Glauben Schritte gewagt habe, dann merke ich oft, dass es nicht durch große theologische Erkenntnisse war oder durch irgendwelche Zeichen, dass Feuer vom Himmel fiel, sondern oft war es einfach, dass ein Mensch mir was gesagt hat. Er hat sich Zeit für mich genommen und im Gespräch gesagt, hey, weißt du, Gott meint es gut mit dir. Auch wenn du gerade durch eine schwierige Phase durchgehst, Gott hat einen guten Plan mit dir. Und oft hat mich das mehr ermutigt als 1000 andere Dinge, die ich gelesen habe. Und gleichzeitig merke ich auch, dass es mich fröhlich macht, wenn ich andere ermutigen kann. Ich merke, dass ich dadurch selber beschenkt werde, weil indem ich andere ermutige, werde ich selber beschenkt, weil ich ein Bote Gottes bin. Weißt du, unsere Welt ist manchmal echt grausam. Wenn ich mir die Nachrichten anschaue, werde ich sehr stark entmutigt. Ich denke mir, das Leben ist echt nicht fair. Das Leben ist ein mieser Pokerspieler. Aber durch das gegenseitige Ermutigen sprechen wir uns Gottes Wirklichkeit in unsere scheinbare Wirklichkeit. Wir erinnern uns daran, was die eigentliche Wahrheit in unserem Leben ist. Die göttliche Wahrheit. Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich finde es echt cool, als ich das erste Mal hier war, dass wir das als Gemeinde auch schon so drin haben. Ja? Ich freue mich immer, wenn wir uns gegenseitig ermutigen und ich werde auch immer mega gestärkt durch euch. Und ich finde es echt super. Und dennoch möchte ich, dass wir uns noch mehr auf die Fahne schreiben, dass wir eine Kultur der Ermutigung leben. In dieser scheinbar dunklen Welt ein Licht sind. Dass wir uns das immer mehr auf die Fahne schreiben. Wir wollen uns ermutigen. Warum bin ich so fröhlich? Weil ich ermutigend bin. Und ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, die 3 Punkte. Warum bin ich so fröhlich? Weil ich dankbar bin, weil ich hoffnungsvoll bin, weil ich eine lebendige Beziehung zu der wahren Hoffnung habe, weil ich ermutigend bin. Und zum Schluss möchte ich dir noch eine Geschichte erzählen. Du kannst gern die Augen schließen oder auch nicht. Eines Tages sitzt ein alter Indianer mit seinem Enkel am Lagerfeuer und er erzählt dem Enkel eine Geschichte. Er sagt, in deinem Herzen sind 2 Wölfe, die kämpfen. Der eine Wolf ist böse. Er ist der Zorn, die Wut, die Eifersucht, die Undankbarkeit, die Hoffnungslosigkeit und die Entmutigung. Der andere Wolf ist gut. Er ist die Liebe, die Hoffnung, die Dankbarkeit und die Ermutigung. Und diese Wölfe kämpfen einen lebenslangen Kampf. Und der Junge überlegt und fragt seinen Großvater, welcher von den beiden Wölfen gewinnt? Und der Großvater sagt, es gewinnt der Wolf, den du fütterst. Ich glaube nicht, dass wir Wölfe in unserem Körper haben oder sowas. Ich glaube, manchmal haben wir so einen Schweinehund, der in uns drin ist, den wir ein bisschen überwinden müssen. Aber was ich daran gut finde, ist dieser Gedanke, dass wir immer die Entscheidung haben, was wir als Wahrheit in unserem Leben sehen wollen und was wir tun wollen. Und mit Gottes Hilfe können wir fröhlich sein, weil das Evangelium ist eine frohe Botschaft, die man nicht genug feiern kann. Und jetzt möchte ich noch mit dir beten. Herr Jesus, danke, dass du in unser Leben reinsprichst, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, mit dir unterwegs zu sein, dass es möglich ist, dass wir in unserem Leben, auch wenn es manchmal schwer ist, uns immer wieder zu dir wenden können und bei dir neuen Mut, neue Hoffnung und neue Fröhlichkeit finden können. Und Jesus, du siehst auch die, die heute nicht da sein können, weil es ihnen nicht gut geht. Und ich möchte auch die nicht im Gebet vergessen, dass du auch sie durchträgst, durch Zeiten des Zweifels, Zeiten der Not, dass du immer wieder deine Freude ihnen ins Herz legst. Amen.